Herzlich willkommen zu Läuft, dem Podcast von EPD Medien und Grimme-Institut. Pina Atalay ist eines der bekanntesten Gesichter der deutschen Nachrichten- und Talklandschaft. Sie hat in ihrer Laufbahn schon einige Stationen hinter sich, in der ARD und bei Phoenix, dann bei den Tagesthemen. 2021 wechselte sie zu RTL, war Teil des Teams von RTL Aktuell und moderierte das Nachrichtenmagazin RTL Direkt, sozusagen das private Äquivalent der Tagesthemen. Diesen Sommer wurde RTL Direkt eingestellt und Pina Atalay bekam ihre eigene Sendung. Seit 6. Oktober moderiert sie alle zwei Wochen ein Talkformat am Montagabend, in dem sie 1:1 Interviews führt. Gast der ersten Sendung, Bundeskanzler Friedrich Merz. Ich habe mit Pina Atalay über ihre journalistische Arbeit gesprochen, was sie auszeichnet, was sie mitbringt und wie sie die Rolle der Medien und ihre eigene Rolle in einer polarisierten Gesellschaft sieht. Und nach dem Interview die Medienkritik zum Hörspiel Halbinsel, in dem Christine Bilkau ihren eigenen Erfolgsroman für den NDR adaptiert hat. Mein Name ist Alexander Matzkeit. Schön, dass ihr zuhört. Hallo Frau Atalay, willkommen bei Läuft.
Hallo, danke für die Einladung.
Sie haben seit Anfang Oktober eine neue Talkshow bei NTV. Erstmal herzlichen Glückwunsch dafür.
Vielen Dank.
Wie fühlt sich das jetzt an, so nach drei Sendungen?
Es fühlt sich gut an und ist natürlich bei jeder Sendung doch auch herausfordernd. Also es sind ja 40 Minuten ohne irgendeine Unterbrechung mit nur wenig kurzen Film. Also da sitzen sich wirklich zwei Menschen sehr konzentriert gegenüber. Und das ist auch bewusst so gemacht. Und es macht Spaß, aber ist tatsächlich auch in diesen Zeiten nicht ohne.
Die Sendung trägt ja ihren eigenen Namen. Bedeutet das immer, dass man es dann geschafft hat, wenn man eine Sendung hat mit dem eigenen Namen?
Ich weiß gar nicht. Ich versuche nicht, in diesen Standards zu messen. Ich freue mich total, dass es so ist. Und der Vorteil ist natürlich, dass viele dieser Sendungen, eben Maischberger, Illner und so weiter, dann tatsächlich ja den Namen tragen. Deswegen habe ich da nichts neu erfunden. Und trotzdem ist es natürlich ein schönes Gefühl, weil man irgendwie sich ja über die Jahre dann auch im Sinne einen Namen gemacht hat. Und wenn der dann irgendwie Widerhall findet, dann freue ich mich.
Es gibt ja viele Talkshows im deutschen Fernsehen nach wie vor. Was glauben Sie, in welche Lücke können Sie mit Ihrer denn stoßen?
Neu erfinden kann man Talk leider, glaube ich, nicht mehr wirklich. Also ich habe ja bei Phoenix die Phoenix-Runde lange moderiert, was auch eine total spannende Sendung ist. Und jetzt in diesem Fall ist eben der Versuch, ein 1:1-Talk zu machen, auch mal Streitgespräche. Also ich will gar nicht jetzt nur immer einen Gast, aber ganz, ganz anders macht man es nicht, was ich schon immer toll finde, wenn man eben einen Erkenntnisgewinn hat. Also ich möchte nicht unbedingt jetzt eine Sendung machen, nur des Streits wegen oder nur der Aufmerksamkeit wegen, sondern will schon den Versuch starten, dass die Person, die sich die Zeit nimmt heutzutage, wo man ja sonst snackable unterwegs ist auf Insta und ich weiß nicht wo überall, dann auch wirklich nach der Sendung sagt, ach guck mal, das wusste ich noch nicht oder ich habe jetzt einen weiteren Gedanken entwickelt. Das ist schon mal was, was ich mir zumindest in jeder Sendung vornehme.
Haben Sie denn Vorbilder dafür?
Vorbilder finde ich immer ganz schwierig. Ich will selber gar keins sein. Also ich finde, dass auf dem internationalen Markt, wenn man mal guckt, ja auch mal ab und zu was probiert wird, ja teilweise sich auch zum Beispiel Journalismus mit so Stand-up-Geschichten mischt oder Gesprächen, die in einer anderen Form, in so einer Late-Night-Form sind. Sowas gucke ich auch immer gerne. Aber ich versuche schon, da so mein eigenes Ding zu machen, ohne den Anspruch zu haben, dass jetzt alle denken, wow, die hat ja was richtig Cooles, Neues entwickelt.
Dann hatten Sie jetzt natürlich gleich in der ersten Sendung den Kanzler zu Gast. Guter Auftakt. Sie hatten ihn natürlich schon öfter interviewt, darauf haben Sie auch verwiesen in dem Gespräch. Bereitet man sich auf den Bundeskanzler anders vor als auf andere Gäste?
Der Unterschied ist, denke ich, dass man mit dem Bundeskanzler so ziemlich alles besprechen kann. Also das, finde ich, ist nochmal anders. Er ist eben der Chef von's Ganze und als Regierungschef für sehr viele Themen sozusagen ansprechbar. Und deswegen ist man da nochmal breiter gefächert. Und natürlich hat dieses Amt aber auch, sage ich mal, eine gewisse Art von Schwere, die es mit sich bringt. Da muss man natürlich auch ein bisschen drauf achten. Trotzdem versuche ich eigentlich immer gleichermaßen, mich so gut wie es geht, in jedes Detail vorzubereiten. Ich spiele so eine Sendung wirklich mehrfach in meinem Kopf durch und versuche nochmal den nächsten Gedanken zu kriegen, versuche irgendwas Unkonventionelles zu finden. Wir haben zum Beispiel immer so eine KI-Frage mit drin, versuche irgendwie da was Modernes mit reinzukriegen. Also das ist bei jeder Sendung gleich, aber man kann sich natürlich, wenn man jetzt beispielsweise die Bundesarbeitsministerin hat oder sagt, man hat eine Bundestagspräsidentin, ist es ein bisschen eingeschränkter in der Form, wie man fragen kann. Das ist sicher der Unterschied.
Ich habe mich auch gefragt, ob man eine bestimmte journalistische Verantwortung auch hat, weil die Gelegenheit nicht so oft kommt und man dann die großen Fragen im Zweifelsfall auch stellen kann.
Ja, das hat schon was, finde ich, vor allem, weil man ja auch internationaler eben fragt. Also die großen Themen sind im Moment, wir beschäftigen uns mit Krieg, mit Frieden, wir beschäftigen uns mit den USA, wie geht die Beziehung zwischen Deutschland oder Europa und den USA weiter. Wir beschäftigen uns mit Israel, Gaza und dann eben mit dem, was uns im Land sozusagen jeden Tag auf die Füße fällt. Jetzt eine Koalition, die sich widerstreitet, beziehungsweise eher die CDU intern. Also es sind ja dann ganz, ganz viele Themen, die zusammenkommen und die auch zusammengehören, das hat der Kanzler ja auch in meiner ersten Sendung gesagt, Innen- und Außenpolitik sind gar nicht mehr so einfach zu trennen. Und man muss sagen, Deutschland eben wirklich in einer Krise. Und da hat man natürlich eine Verantwortung, dass die Leute dann auch Lösungen oder Lösungsansätze hören wollen. Das ist natürlich nicht in meiner Hand. Aber ich versuche das in dem Moment natürlich irgendwie rauszukriegen. Wie wird es denn jetzt besser in jeglicher Hinsicht?
Ich habe eine Nachbesprechung zu dieser Sendung von Ijoma Mangold in der Zeit gelesen. Ich weiß nicht, ob Sie die auch gesehen haben. Da hat der Merz eine Flauschigkeit attestiert. Wie nehmen Sie das denn wahr? Versuchen sich PolitikerInnen bei Ihnen auf eine bestimmte Art und Weise zu präsentieren?
Ich fand es durchaus spannend, dass er anders war als in anderen Interviews. Sie haben es ja anfangs erwähnt, dass ich ihn tatsächlich schon häufiger interviewt habe, sowohl als Oppositionellen als auch dann schon als Kanzler. Und da habe ich schon gemerkt, dass er in dieser Sendung versucht hat, sich ein wenig kommunikativ zugewandter zu zeigen. Also er war ja schon, hat sich jetzt auch nicht beschwert, dass ich ihn unterbreche. Er war relativ offen. Er hat versucht, irgendwie einnehmend zu sein. Das war, glaube ich, auch mit dieser Flauschigkeit gemeint. Er war jetzt nicht der Krawallige, der über Paschas, kleine Paschas redet oder über Asylbewerber, die sich die Zähne machen lassen. Es war ein anderes Wording. Natürlich muss man immer trennen. Da sitzt jetzt eben der Kanzler, der auch vielleicht in diese Rolle reinwächst. Dann sehen wir jetzt aber auch, was passierte danach. Er kann auch anders. Also das glaube ich schon, dass die kommunikativ jeweils überlegen im Team. Das sind ja Vollprofis. Was passt jetzt gerade in die Zeit? Wie will man sich zeigen? Da war ja gerade die Rede auch Deutsche Einheit ein paar Tage vorher. Und das macht es für uns Journalistinnen und Journalisten manchmal auch nicht ganz einfach, weil man sich immer fragt, wer sitzt mir denn jetzt da gegenüber? Aber ich fand zumindest spannend, diese Seite mal zu sehen.
Hätten Sie lieber mit einem krawalligen Kanzler als mit einem flauschigen Kanzler getalkt?
Also ich finde, dass beides wirklich was hat, weil auch da war ja ein Erkenntnisgewinn. Und das hat zum Beispiel die Zeit, ich habe den tatsächlich gelesen, gut beschrieben. Oder auch im Spiegel war ein längerer Artikel, weil ich ja auch nach der Sendung dann noch so ein kleines Get-Together in Anführungsstrichen hatte, weil es die Premiere war, mit journalistischen Freundinnen und Freunden. Und er da auch nochmal in einem Hintergrund sehr offen gesprochen hat. Ich finde, Talk muss nicht immer krawallig sein, um Erkenntnisgewinn zu bringen. Also wichtig ist mir, dass am Ende, was bei den Zuschauerinnen und Zuschauern hängen bleibt, womit sie was anfangen können, auch für ihr Alltagsleben. Und da kann man auf verschiedene Wege hinkommen, denke ich.
Haben Sie etwas, wo Sie selbst ganz ohne Arroganz von sich selbst sagen würden, das zeichnet Sie aus als Journalistin?
Puh, das finde ich immer ganz schwierig. Da kann man sich richtig schön unbeliebt machen. Nee, aber also was glaube ich ein Punkt ist, ich bin einfach schon sehr lang dabei. Also ich habe mit 19 angefangen, war also relativ jung, habe nicht studiert, was ja so in meiner Bubble, sage ich mal, eher ungewöhnlich ist und war dann sofort Volontärin beim Radio und habe ganz viele Stationen durchlaufen und das hat mir auf dem Weg sehr geholfen. Also von Nachrichtenmoderatoren über auch eben Hörfunk, Frühsendungen. Ich war Inlandskorrespondentin für die ARD. Ich habe verschiedene Talksendungen gemacht, die Tagesthemen, plus minus Verbraucher. Also jetzt bei RTL in verschiedenen Rollen. Und das hilft mir, glaube ich, auch die Dinge teilweise mal aus einer anderen Perspektive zu sehen und auch mal rauszugehen. Also ich weiß, wie das Leben draußen ist. Ich bin jetzt keine Moderatorin, die immer nur im Studio sozusagen war, sondern ich war immer viel draußen unterwegs und bin es jetzt noch. Das macht vielleicht was aus, dass man einfach einen Erfahrungsschatz hat. Ich bin jetzt 47, also bald 30-jähriges Jubiläum. Und da bin ich schon auch ein bisschen stolz drauf, dass man so einen langen Weg sozusagen hat, den man in verschiedenen Perspektiven für sich gehen konnte.
Haben Sie auch das Gefühl, Sie sind damit ein bisschen alte Schule?
Ja, also ich sage mal, ich bin so die alte Fernsehtante, die auch aufs Lineare noch sehr blickt. Also natürlich habe ich auch meine Social-Media-Kanäle, die ich bespiele, nicht so wie andere vielleicht, da ist nie was Privates, deswegen eher langweilig für manche. Ich gucke natürlich auch, was da passiert und so weiter und bin da jetzt nicht so völlig hinterm Mond, aber bin schon noch so, glaube ich, die gute alte Fernsehtante, die auf gewisse Sachen, das Handwerkliche eben nochmal anders blickt. Ich will gar nicht sagen, dass die jungen Kolleginnen und Kollegen das nicht haben, aber habe eben, weil ich so viele verschiedene Stationen hatte, glaube ich, einfach ganz viel mitgenommen. Und dann öffentlich-rechtliches Fernsehen und Radio und dann das Private, sowohl Radio als Fernsehen. Da mischt sich was, was irgendwie sich ganz gut anfühlt.
Da haben Sie mir jetzt eine goldene Brücke gebaut, weil ich wollte Sie nämlich fragen, wie sich die Arbeitsumfelder so unterschieden haben. Vor allen Dingen interessiert mich natürlich der Unterschied Tagesthemen, öffentlich-rechtlicher Kontext und jetzt bei RTL bzw. NTV. Gibt es da Unterschiede und Gemeinsamkeiten?
Es hat sich für mich, das wurde ich natürlich schon sehr häufig gefragt, immer mit der Hoffnung, dass ich irgendwas Gemeines zu irgendwem sage, aber ich muss sagen, es hat sich für mich in meinem Alltagsberufsleben gar nicht so anders angefühlt, weil ich ja dabei geblieben bin, was ich tue. Also von den Tagesthemen dann zu RTL direkt zu gehen, was ja sogar die gleiche Sendezeit hatte. Natürlich hat bei RTL dann nochmal der ein oder andere Beitrag vielleicht nochmal eine andere Art. Man berichtet möglicherweise nicht irgendwie von der Theaterpremiere, sondern eher vom Blockbuster. Und trotzdem sind die politischen Themen, die gesellschaftlich relevanten Themen die gleichen. Und mein Learning war eigentlich, dass es sich wirklich am Ende relativ ähnelt, weil auf allen Stellen journalistisch handwerkliche Menschen sitzen, die das schon sehr lange machen in der Form und einfach Nachrichtenleute sind. Auch bei RTL Aktuell, das ist ja eine sehr alteingesessene Redaktion, noch damit Peter Klöppel sehr lange, den ich sehr, sehr schätze. Und deswegen hat sich das für mich gar nicht so anders angefühlt. Was ich schon merke, und das ist, glaube ich, haben dann RTL und ZDF beispielsweise gemeint, das hat vielleicht gar nichts unbedingt mit öffentlich-rechtlich und privat zu tun. Wir sind natürlich ein zentralerer Sender mit RTL, da gehen Entscheidungen schneller. Mhm. Wo die ARD sich manchmal einfach ein bisschen schwerer tut, weil da erstmal viele Intendanten mitreden wollen oder müssen. Das ist, denke ich, ein Unterschied. Und für mich war dann nochmal journalistisch der Unterschied, wieder in Berlin zu sein. Also ich war ja mit den Tagesthemen in Hamburg und finde jetzt doch spannend, wieder hier in der Hauptstadt zu sein und Dinge nochmal anders mitzubekommen und auch die Ministerinnen, Minister, Kanzler und so weiter face-to-face zu interviewen. Das war eigentlich der größte Unterschied. Bei den Tagesthemen schaltet man sich ja meistens zusammen. Und das, finde ich, macht sehr viel aus, ob man die Person im Studio stehen hat oder ob man irgendwie da noch die Kameras dazwischen hat.
Und wenn Sie jetzt Ihre eigene Sendung haben, ist das nochmal was anderes, dass Sie sich auf einzelne Dinge mehr konzentrieren können, statt immer den gesamten Überblick über die gesamte Nachrichtenlage haben zu müssen jeden Tag?
Der Überblick bleibt. Also das kann ich, glaube ich, gar nicht mehr ablegen und brauche ich auch für die Sendung trotzdem. Also ich muss ja trotzdem wissen, was los ist weltweit in Deutschland. Jede kleine Wendung, jetzt Beispiel Wadefuhl, Spahn, Streit, Syrien, Innenminister und so weiter. Da muss ich wirklich jedes Detail kennen, wenn ich dann einen Gast habe und den damit konfrontiere. Das hat sich gar nicht so geändert, aber ich habe natürlich mehr Zeit in der Vorbereitung. Also wenn Sie täglich senden, was ich ja nun auch wirklich um 22.15 übrigens 16 Jahre lang gemacht habe. Also die Phoenix-Runde bei 22.15 Tagesthemen, dann RTL direkt. Wenn Sie dann da raus sind, haben Sie einfach einen anderen Blick dann für so eine Sendung. Ich kann die ganz anders takten für mich. Ich kann mich selber anders takten. Trotzdem bin ich irgendwie den ganzen Tag sehr beschäftigt, aber muss nicht an dem Tag immer wissen, okay, bis 22.15 muss das fertig sein, gesendet, weg. Das ist nochmal ein anderer Prozess.
Jetzt trägt diese Sendung Ihren Namen. Sie haben einen türkischen Namen. Ihre Eltern waren Gastarbeiter. Sind Sie eine wichtige Präsenz für die Sichtbarkeit von Menschen, in deren Familiengeschichte Migration eine Rolle gespielt hat?
Wir haben ja vorhin so ein bisschen über Vorbilder geredet. Das will ich mir nicht anmaßen. Das will ich gar nicht sein in der Form. Ich kriege aber viele Zuschriften. Also ob das jetzt online ist, per Mail, früher sogar noch Briefe, dass da wirklich gerade junge Frauen mit Migrationsgeschichte sagen, das ist für uns toll zu sehen, dass eben jemand, der Pina Atalay heißt, ganz selbstverständlich im deutschen Fernsehen zur Primetime auftaucht. Und ich habe immer versucht, damit so umzugehen, dass das für mich eigentlich eine Art von Selbstverständlichkeit ist, weil ich immer sage, ich bin hier geboren, ich bin dann irgendwann zum Radio und war fleißig und habe ganz viel Glück gehabt im Leben und deswegen bin ich an diese Position gekommen. Und trotzdem weiß ich, dass auch gerade so in der sogenannten Gastarbeitergeneration, in der ersten Generation, wie meine Eltern, dass die sich das nicht vorstellen konnten. Also als mein Papa, glaube ich, das erste Mal irgendwie Pina Atalay so unten geschrieben sah, ja, im deutschen Fernsehen mit Millionen Zuschauern, dann war das für den total krass. Also dieser Name, das waren halt immer die Arbeiter, die gehörten da nicht hin. Und das hat, glaube ich, schon was gemacht. Ich nutze das nur sozusagen jetzt nicht offensiv in dem Sinne, aber freue mich, dass es so ist.
Ist es denn ein relevanter Faktor, je nachdem, wen Sie interviewen?
Ja, also ich denke, dass das bei manchen vielleicht im Hinterkopf manchmal mitläuft, obwohl ja jede Moderatorin, jeder Moderator eine Geschichte mit sich bringt. Das ist ja das Schöne, dass wir irgendwie noch in unserer Ähnlichkeit, vielleicht jetzt auch, wenn man sich die Talkmasterin oder Talkmaster anguckt, in der Jobbeschreibung ähnlich sind, aber jeder ja seine Geschichte mit sich bringt. Die kann man ja nicht ausblenden. Und bei mir war es immer eher auch gar nicht vielleicht die Migrationsgeschichte, sondern das Arbeiterkind sein. Aus welchen Verhältnissen kommt man? war einem das irgendwie in die Wiege gelegt, dass man da mal irgendwann mit dem Kanzler ganz selbstverständlich sitzt und eine Sendung moderiert. Aber das finde ich zumindest nichts, was ich im Hinterkopf habe, wenn ich interview. Da bin ich Pina Atalay, die Journalistin, die da nicht drüber nachdenkt.
Ja, ich musste da natürlich ganz aktuell in der Woche, wo wir jetzt sprechen, dran denken, wenn Sie jetzt diese Woche mit Julia Klöckner über diese Stadtbilddebatte gesprochen haben, ob das da irgendwie zwischen Ihnen im Raum hängt.
Das kann ich eigentlich trennen. Ich glaube, das gehört zur Professionalität dazu, dass man ja immer in einer Rolle ist, die bei bestimmten Themen sozusagen eine Rolle spielen könnte. Also beispielsweise, habe ich Kinder, ja oder nein? Bin ich migrantisch, ja oder nein? Bin ich Frau oder Mann? Also es ist ja bei ganz vielen Themen, schwingt ja sozusagen die Persönlichkeit mit. Und für mich gehört dann doch zur Professionalität, dass es nicht um mich geht. Ich glaube, ich habe in der Sendung sogar an einem Punkt gesagt, es geht ja hier nicht um uns, sondern um Sie. Weil ich das schon versuche zu trennen. Und mir auch wichtig ist, in so einer Sendung beide Seiten zu zeigen. Ich bin dann nicht diejenige, die die Anklagende in Anführungsstrichen in irgendeine Richtung ist, sondern ich bin im besten Sinne die Anwältin derer, die da vor dem Fernseher sitzen und auch unterschiedliche Meinungen haben. Und das versuche ich zumindest irgendwie einzuhalten.
Julia Klöckner hat ja auch, ich sag mal, den Staffelstab so ein bisschen zurückgegeben. Sie hat ja auch gesagt, alle Leute sollten sich wieder mehr zuhören, sich nicht immer gegenseitig zerstören wollen. Da wäre viel Bösartigkeit im Spiel, wenn man dem Kanzler zum Beispiel Rassismus vorwirft und so. Wie sehen Sie in solchen Debatten die Rolle der Medien und auch Ihre Rolle?
Also ich finde es problematisch. Ich höre das zunehmend, das habe ich in der Sendung ja auch vorgeworfen, so ein bisschen, ihr Journalistinnen und Journalisten seid in so einer Teilschuld oder Mitverantwortung, wie auch immer. Natürlich haben wir eine große Verantwortung, dessen bin ich mir bewusst. Und ich finde auch, dass man nicht alles hochjazzen muss, wenn nichts ist. Aber gerade in dieser Debatte, das ist ein riesen politisch-gesellschaftliches Thema, wo wir wirklich auch darauf geachtet haben, die verschiedenen Meinungen zu zeigen. Also es stimmt jetzt ja nicht, dass man nur immer das eine gezeigt hat und das andere nicht. Das wird uns manchmal vorgeworfen. Dann frage ich die Leute mal, was hast du denn eigentlich gesehen in den letzten Wochen? Und dann haben die irgendwie einen Artikel gelesen. Also von daher finde ich, ist schon unsere Verantwortung, eine Vielfalt an Meinungen zuzulassen, die alle auf Basis von Grundgesetz und wie gehen wir miteinander um sind. Aber finde jetzt nicht, dass man in jedem zweiten Satz sagen kann, ja, im Prinzip jazzt ihr es alle nur hoch. Das finde ich schon schwierig im Selbstverständnis von Pressefreiheit, Meinungsfreiheit. Und es ist ja mein Job, da auch nachzuhaken. Wenn es unbequem wird, ist es natürlich einfach zu sagen, ach ja, ihr Journalisten. Und da bin ich dann, ich will das überhaupt nicht vergleichen, weil da sind wir nicht. Aber wenn ich dann auf die USA blicke, was da zum Teil los ist, also solche Zustände möchte ich bitte nicht.
Wie kommt man denn journalistisch noch dazwischen in solchen Debatten, wenn man das Gefühl hat, alle haben sich eigentlich schon mit dem Rücken zueinander gedreht und werfen sich gegenseitig vor, dass man sich gar nicht verstehen will?
Da sind die Nuancen tatsächlich wichtig. Und ich weiß, dass auch wir Fehler machen und das nicht immer hinbekommen, weil alles so schnell geht. Ja, das ist auch anders als vor 20 Jahren oder vor 15 oder 10 sogar. Also wir müssen schon immer wieder so auf den inneren Bremsklotz quasi drücken und sagen, stopp, nochmal einmal reflektieren. Handwerkliche Recherche macht ja eigentlich das Ganze aus und die Nuance finden und nicht jetzt, ich habe einen Artikel gelesen, oh ja, dann haue ich das auch mal raus. Da müssen wir uns natürlich auch selbst reflektieren, das ist schon wichtig. Und dennoch würde ich nicht behaupten, dass jetzt gerade, sage ich mal, in bestimmten Redaktionen, die Nachrichten machen, die wirklich täglich im Geschäft sind, da so einfach rübergegangen wird. Das finde ich nicht. Also auch in unseren Konferenzen diskutieren wir ganz, ganz, ganz viel und das ist total wichtig.
Ich habe ein Gespräch in einem Podcast mit Ihnen gehört, da haben Sie gesagt, Ihr zentraler Antrieb ist, dass Sie Sachen verstehen wollen. Gelingt Ihnen das?
Nicht immer tatsächlich, weil manchmal ist es ja, je mehr man versteht, desto verwirrter wird man, weil natürlich es viel anstrengender ist, Themen aus verschiedenen Sichtweisen zu sehen und sehr viel zu diesem Thema zu recherchieren und zu lesen. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Also man kann es sich relativ einfach machen, sagen, Thema XY, dann habe ich das gelesen, dies gelesen, das gesehen, das ist jetzt meine Meinung. Das geht relativ zügig. Aber wenn ich es wirklich tiefgreifend verstehen will und ja möglicherweise auch erreichen will, dass auch die, die mir zugucken, das dann besser verstehen, dann muss ich so sehr in die Tiefe gehen und so sehr in die Details gehen, dass es manchmal fast noch komplizierter wird, es zu verstehen. Und das tut uns aber manchmal, glaube ich, ganz gut, weil man sich ja gar nicht unbedingt die hundertprozentige Meinung dann am Ende bilden muss. Also ist es nicht ganz schön zu sagen, ich kann das verstehen, aber das auch. Das fehlt uns ja ein bisschen. Ne? Also entweder ich habe die Meinung oder die. Geht nicht für alles, aber in die Richtung geht es ja ein bisschen. Und manchmal so in der Mitte zu bleiben, finde ich gar nicht so schlecht.
Haben Sie was Sie noch erreichen wollen mit Ihrer neuen Sendung?
ganz viele Zuschauer. Also ich freue mich natürlich über jeden, der die guckt. Ich freue mich, wenn wir online präsent sind. Ich freue mich, wenn wir gute Gäste haben und mit einem guten Team gute Sendungen machen. Ich weiß gar nicht, ob man sich so vornehmen kann, das zu erreichen, weil man jetzt einfach macht. Ja, ich bin dann so, ich mache einfach. Und jetzt haben wir irgendwie ein paar Sendungen hinter uns und auch einige vor uns und hoffe, wie gesagt, dass das auf Interesse stößt, was bislang zum Glück so ist.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei, Pina Atalay. Vielen Dank für das Gespräch.
Ganz lieben Dank. Danke an Sie.
Pina Atalay und ich haben bereits am 6. November miteinander gesprochen. Inzwischen ist also bereits eine weitere Ausgabe ihrer Talkshow erschienen. Die gibt es, wie gesagt, alle 2 Wochen montags um 20.15 Uhr, das nächste Mal am 1. Dezember. Wer Pina Atalay vorher schon sogar live erleben will, und mich übrigens auch, ich moderiere auch ein Panel, ein letztes Mal der Hinweis auf die Grimme-Tagung Digitale Souveränität und die Verantwortung der Medien, diesen Freitag am 21. November in Berlin. Link wie immer in der Podcast-Beschreibung. Annette hat ihre Tochter Lynn mit Mitte 20 bekommen. Mit ihrem Mann ist sie auf eine nordfriesische Halbinsel gezogen, ein Ort, der im Mittelalter einmal komplett vom Meer überspült und zerstört wurde. Dort ziehen sie Lynn gemeinsam groß, bis Johann ganz plötzlich an einer Herzmuskelentzündung stirbt. Lynn ist gerade im Kindergarten. Nun ist Lynn so alt wie Annette damals. Sie arbeitet im Umweltbereich. Und bei einer Tagung, wo sie einen Vortrag halten sollte, hat sie einen Schwächeanfall erlitten und ist mit Annette in ihr Elternhaus zurückgekehrt. Dass das nicht nur eine Übergangslösung sein soll, erfährt Annette erst später.
Komm mal her. Ich nahm sie in den Arm. Sie ließ es still geschehen.
Ich gehe nicht zurück nach Berlin.
Was?
Ich habe den Job gekündigt. Schon vor mehreren Wochen. Vor dem Ende der Probezeit.
Wirklich?
Meine Wohnung habe ich auch gekündigt.
Wie bitte?
Ich muss so bald wie möglich einen Nachmieter finden, um Geld zu sparen.
Okay.
Meine Möbel verkaufe ich bei eBay. Bei dem neuen Sofa, dem Küchentisch mit den Stühlen und der Vintage-Lampe lohnt sich das. Eine Nachbarin hat einen Schlüssel und fotografiert die Sachen, dann kann ich alles hochladen.
Christine Bilkaus Roman Halbinsel hat im März den Preis der Leipziger Buchmesse gewonnen. Für die Hörspielfassung hat Bilkau ihren Roman selbst adaptiert. Deswegen ist es vielleicht nicht verwunderlich, dass Halbinsel ein sehr literarisches Hörspiel geworden ist. Unter der Regie von Susanne Krings wird es getragen von Annettes Ich-Erzählung, in die echte Spielszenen eher hinein und hinaus driften. Wie die Gezeiten, die in der Geschichte eine wichtige symbolische Rolle spielen. Die zerstören können, aber auch Verborgenes freilegen. Ein Meer, das sich zurückzieht und zurückkehrt, wie Lynn und Annette miteinander. Maja Schöne spricht Annette und es gelingt ihr hervorragend, die vielen Schichten von Annettes Gefühlen zu transportieren. Die Sorge um die Tochter, der Wunsch, ihr das bestmögliche Leben zu schaffen, der gleichzeitige Drang nach eigener Unabhängigkeit, eine aufkeimende neue Liebe, gleichzeitig ein regelmäßiger Dialog mit ihrem verstorbenen Mann, der ihr wie ein griechischer Chor immer wieder liebevoll ins Gewissen redet, mit der Stimme von Ole Lagerpusch. Lucia Kutikova als Lynn wirkt trotzig abgeklärt und dennoch verletzlich. Jemand, der mit der Welt nicht klarkommt und nach einem Weg für sich sucht. Und der seiner Mutter viele Vorwürfe machen könnte, aber es nie getan hat. Vielleicht, weil Lynn auch weiß, dass ihre Mutter ihr Bestes gegeben hat. Das Ringen von Annette und Lynn miteinander und mit sich selbst wird lebendig in den gut 80 Minuten von Krings Hörspiel. Die Ausnahme sind einige Dialogszenen, die zuweilen etwas steif wirken, etwas zu sachlich, zu nah am Diskurs.
Worum geht es da?
Um Konzerne und Investmentfonds, die weltweit massiv Wald und Land zum Aufforsten kaufen. Damit wollen sie CO2-Zertifikate erwirtschaften und ihren Ausstoß von Treibhausgasen ausgleichen. Freiwilliger Emissionshandel. Ich wollte darüber sprechen, welche Probleme und Nachteile dabei noch immer ignoriert werden und was das über uns als Gesellschaft aussagt.
Kannst du mir das genauer erklären?
Ja, also das wird jetzt ein bisschen dauern. Bäume speichern CO2. Das ist etwas Gutes. Aber Investmentfonds...
Überhaupt könnte man Halbinsel vorwerfen, dass es vielleicht zu sehr versucht, den Zeitgeist mit Händen zu greifen. Klimawandel, Corona, Burnout, Polykrise, Generationenkonflikte. Die Verhandlung des scheinbaren Gegensatzes von Zuversicht und Aufrichtigkeit. Aber ich finde, das ist verzeihbar. ebenso wie der vielleicht etwas naheliegende Verweis auf Henrik Ibsens Theaterstück Der Volksfeind. Irgendwo müssen die ganzen Gefühle über die Welt ja hin. Dass sie echt sind, vielschichtig und deshalb nun mal auch mit den ganzen Zeitgeistthemen verquirlt, daran besteht für mich kein Zweifel. Annettes Erzählung fühlt sich echt an. Und sie hat mich immer wieder sehr bewegt. Halbinsel erscheint morgen, am 19. November in der ARD-Audiothek im neuen Hörspielfeed Große Geschichten. Im Radio wird es erstmals am 22. November gesendet, um 18 Uhr auf NDR Kultur. Und damit sind wir wieder am Ende von Läuft. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns eine E-Mail an medien@epd.de oder kommentiert unsere Beiträge auf Social Media. Ihr findet EPD Medien auf X und LinkedIn, das Grimme-Institut auf Instagram, LinkedIn und Threads. Mich findet ihr außerdem auf Blue Sky. In 2 Wochen ist Katrin Jakob meine Gesprächspartnerin, die Leiterin der ARD Podcast Unit. Wenn ihr als Erste mitbekommen wollt, wie diese Podcast-Unit funktioniert, sofort, wenn die Folge veröffentlicht wird, dann abonniert doch bitte diesen Podcast. Und bis dahin empfehlt uns weiter, im Netz oder gerne auch persönlich. Ich würde mich sehr freuen. Bis dahin, gönnt euch gutes Programm. Läuft ist eine Produktion von EPD Medien und Grimme-Institut im Jahr 2025. Redaktion: Lars Gresser, Alexander Matzkeit und Michael Ridder.